Macht euch doch einigermaßen bequem. Die verkehrt rumsitzen, so weit in der Schule überhaupt können drehen, dass ihr alle einigermaßen vorne seht. Haben alle ein Teilnehmerheft bekommen, das grüne Heft. Das ist dein ganz persönliche Heft. Und ihr glaubt mir jetzt, ich glaube, es hat sich niemand gemeldet, einfach von jetzt an hier zu sagen. Ist das gut? Dass ich bin ja sonst schon langsam genug, oder? Dass ich wenigstens in der Form nur eine Anrede brauche. Wie ist es mit meinem Dialekt? Verstehen alle mein Berndeutsch? Sonst auch jetzt melden. Schriftsprache ist auch nicht besser. Es tönt immer noch langsam. Also, dann rede ich Berndeutsch weiter. Das Heft, das ihr habt, das dürft ihr verschreiben, eure Notizen reinmachen. Darum ist vorne der Name drin. Das ist dir ganz persönlich. Da musst du keine Prüfung abgeben, Endekurs. Das musst du niemandem zeigen. Es geht darum, damit du dir die wichtigen Notizen kannst machen. Es ist jetzt etwa gerade 3 Wochen her, da bin ich mit meiner alten Vespa in Berner Manier ausgefahren. Sie fährt nur noch 65 oder 70. Und dann bin ich durch das Tanzapfelland gefahren, bin irgendwo so einem unbekannten Ort runtergefahren. Und plötzlich bin ich an etwas vorbeigefahren und hatte das Gefühl, hey, was ist jetzt das gewesen? Und ich bin weitergefahren und etwa einen Kilometer später hat mich gedacht, das war etwas gewesen. Und ich bin zurückgefahren und bin schauen. Es waren 2 Büsche gewesen. Ich hatte zufälligerweise gerade den Fotoapparat bei mir gehabt. Und ich war total erstaunt gewesen, dass ich im Vorbeigang irgendetwas in diesen Büschen wahrgenommen habe. Ich habe meine Vespa abgestellt, den Helm abgezogen und bin suchen schauen. Und als ich suchen komme, merke ich, da war tatsächlich etwas gewesen. Das sind nicht nur einfach 2 Büsche, sondern wenn ich genau schaue, kommt da ein Kreuz vor. Und ich bin dort vor diesem Kreuz gestanden und habe gedacht, wie manchmal geht es uns im Leben eigentlich so. Da laufen wir so durchs Leben und plötzlich haben wir das Gefühl, hoppla, da wäre etwas, was möglicherweise ganz relevant könnte sein. Und dann sind wir schon vorbei. Und wenn wir ein bisschen genauer heranschauen, ist ein Kreuz, und da ist sicher mal so ein ganz zierliches junges Pflänzchen gepflanzt worden nebendran. Und eines Tages ist das Kreuz weg und die Sicht ist fort. Und es kann sein, dass dem einen oder anderen von uns da innen ähnlich geht, wenn wir plötzlich wieder von Jesus reden. Dass du denkst, ja, früher mal da, habe ich doch irgendetwas gehört von Jesus. Und dann haben die Büsche vom Leben angefangen wachsen und zurück ist ein bisschen grün geblieben und im besten Fall irgendwo noch so eine ganz vage Kontur. Und wenn ich dich jetzt würde fragen, wer ist Jesus? Dann bekämen wir heute Abend vermutlich 85 Antworten, wenn wir überhaupt Antwort geben können. Und so habe ich das Gefühl gehabt, möchte ich mit euch heute Abend so ein bisschen wie der Förster mal roden um das herum, was da in unserem Leben gewachsen ist und uns die Sicht auf die Person Jesus Christus im Verlauf der Jahre vernebelt hat. In Hoffnung, dass wir Ende Abend vielleicht ein bisschen klarer sehen. In der Hoffnung aber auch, dass der Jesus wieder Konturen überkommt. Und es kann sein, dass wir einem Bild von Jesus Christus heute Abend begegnen, wo du noch gar nie begegnet bist. Dann möchte ich dir einfach Mut machen, lass das zu. Wir begegnen immer wieder Leute, die sagen, ja, du und die Jesus, das ist doch etwas für die Alten. Und für die Kranken und so kurz vor dem Sterben mag das schon gut sein. Wer von uns möchte eine Freundschaft leben und sagt, das ist für die Alten? So kurz vor dem Sterben kannst du schon noch eine Freundschaft oder Ehe eingehen, aber jetzt will ich es noch geniessen zu leben. Jesus möchte eine Beziehung mit uns eingehen. Und wenn Jesus gelebt hat, und das müssen wir jetzt heute Abend überprüfen, dann hat doch das nicht nur mit Alten oder Kranken oder sterbenden Leuten zu tun, sondern der hat das mit dem Leben an und für sich zu tun. Es gibt Leute, die sagen, ja, alles, was mit Glauben zu tun hat, da muss man halt einfach vertrauen. Die einen, die glauben dran, und die anderen, die lassen es sein. Du glaubst dran, ich nicht, oder umgekehrt. Und ich bin überzeugt, das ist nicht so. Es gibt Momente, da müssen wir vertrauen und sollen vertrauen. Aber ganz vieles vom christlichen Glauben dürfen wir auch mal ganz genau anschauen und schauen, verhetzt das handfeste Fakten. Wenn Jesus auf dieser Welt gelebt hat, was wir sagen, dann müsste doch das überprüfbar sein. Und da wollen wir miteinander uns jetzt auf den Weg machen. Hat Jesus denn wirklich gelebt? Das ist so eine Frage. Wie können wir überhaupt den Schriften trauen, das, was wir über ihn lesen? Verhetzt das an einer Prüfung? Wer war er denn, wenn er gelebt hat? Was hat er über sich gesagt und sagt über sich? Was hat er da? Wie ist er wahrgenommen worden? Wie ist das mit der Auferstehung? Kann es so etwas geben? Gibt es allenfalls sogar Beweise? Das sind so ein paar Fragen, die wir miteinander heute Abend wollen anschauen. Hat Jesus überhaupt gelebt? Es gibt Schriften, und da reden wir jetzt nicht von biblischen Schriften, wo wir nachlesen können, dass ein Jesus von Nazareth gelebt hat. Zum Beispiel der Publius Cornelius Tacitus. Wer hat von dem schon gelesen? Vermutlich niemand. Der hat nämlich im Jahr 55 nach Christus gelebt. Oder der Gaius, er hat etwa zur gleichen Zeit gelebt. Die bezeugen in ihren Schriften, dass es Jesus von Nazareth gegeben hat. Und es gibt einen jüdischen Geschichtsschreiber, der hat die ganze jüdische Geschichte, nicht in der Bibel, sondern außerhalb der Bibel, aufgeschrieben. Der heisst Flavius Josephus und hat etwa im Jahr von 37 bis 100 nach Christus gelebt. Und der schreibt doch etwas Spannendes über Jesus. Und er selber hat Jesus nicht nachgefolgt. Er schreibt, nun gab es um diese Zeit Jesus einen weisen Menschen, wenn es denn recht ist, ihn einen Menschen zu nennen. Denn er war ein Wundertäter und ein Lehrer für die, die die Wahrheit mit Freude annahmen. Er gewann viele Juden und Heiden als Gefolgschaft. Er war der Christus. Und als Pilatus ihn auf Verlangen unserer führenden Männer zum Kreuzestod verurteilte, wichen jene, die ihn von Anfang an liebten, nicht von seiner Seite, denn er erschien ihnen am dritten Tag wieder zum Leben erwacht, wie die göttlichen Propheten dies neben unzähligen anderen wunderbaren Dingen über ihn vorausgesagt hatten. Die Gruppen der Christen, die nach ihm benannt sind, existieren bis auf den heutigen Tag. Geschrieben irgendwo zwischen 30 bis 100 nach Christus. Das Zeitzeugen außerhalb der biblischen Botschaft. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann merken wir, dass eigentlich das ganze Neue Testament nichts anderes ist als dass Geschichten vom Leben und vom Sterben und dem Auferstehen von Jesus aufgeschrieben sind. Und da stellt sich die Frage, ja, das ist ja gut und recht, so ein Buch. Aber wer sagt uns denn, dass man diesem Buch trauen kann? Stimmt denn das, was da drinnen steht? Oder hat sich da jemand einfach eine gute Geschichte ausgedacht? Und da bitte ich euch jetzt mal das Teilnehmerheft vorzunehmen und Seite 10 aufzuschlagen. Da habt ihr hier die Tabelle. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, wie dass man kann untersuchen kann, ob Schriftstücke dem Wahrheitsgehalt entsprechen oder nicht. Und da gibt es zwei Kriterien im Rückblick geschichtlich, die den Wahrheitsgehalt erhöhen. Das erste Kriterium ist, je näher das etwas schriftlich festgehalten ist worden, von dem, was passiert ist, je näher das zusammen ist, desto eher kann das stimmen. Macht ja noch Sinn. Darum lesen wir heute in der Zeitung, was gestern passiert ist. Weil in zwei Wochen wissen die Reporter nicht mehr, was passiert ist und die Politiker schon gar nicht, oder? Entschuldigung. Da ist der Wahrheitsgehalt auch nicht mehr so gross. 14 Tage später. Da weiss man nicht einmal mehr, was man selber gesagt hat im Moment in der Politik. Und das Zweite, je mehr Schriften, dass wir von etwas empfinden, also je mehr, dass das Fundstück gibt, desto grösser ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand könnte stimmen. Vor allem, wenn die Fundstücke noch übereinstimmen. Und jetzt habe ich hier eine Liste, die ihr im Heft habt. Und jetzt nehmen wir einfach ein Beispiel raus. Wir alle haben mal Geschichtsunterricht gehabt. Wir alle haben den Julius Cäsar irgendwie gelernt kennen. Und der Julius Cäsar hat den Gallischen Krieg geschrieben. Etwa 58 bis 50 vor Christus ist die Schrift entstanden. Die ersten Handschriften hat man gefunden um das Jahr 900 nach Christus. Das heisst, eine Differenz vom Ereignis bis zu den ersten Funden von 950 Jahren. Und man hat etwa 9 bis 10 so Abschriften vom Gallischen Krieg gefunden. Hat jemand von euch schon mal zweifelt, dass das nicht stimmt, was wir gelernt haben im Geschichtsunterricht? Für uns ist noch immer selbstverständlich, dass das so war, weil wir ja Schriften haben aus dieser Zeit. Wenn wir jetzt mit dem gleichen Maßstab schauen und das Neue Testament messen, dann ist das Neue Testament etwa 40 bis 100 nach Christus entstanden. Wenn man davon ausgeht, dass Jesus so 33, 35 gestorben ist und anschliessend gleich darauf aber die Geschichten sind aufgeschrieben worden. Die ersten Handschriften, die man findet, einzelne Fragmente, die ältesten sind aus dem Jahr 130. Das kann man ja heute bestimmen mit Altersbestimmungen. Und sie liegen im Zeitraum so von 130 bis 350. Also etwa 300 Jahre Differenz von dem, was aufgeschrieben ist worden, bis zu den wichtigen Funden. Dreimal eine kürzere Zeit als beim Julius Cäsar. Und man hat mehr als 5'000 griechische, 10'000 latinische und 9'300 andere Abschriften gefunden, zum Beispiel Aramäisch, in der damaligen Sprache. Eine Fülle, eine riesige Zahl, und wenn man die vergleicht, merkt man, die sind zum grössten Teil identisch. Und wenn wir das jetzt wissenschaftlich anschauen, können wir eigentlich sagen, es gibt aus alter Zeit keine Schriften, die so gewaltig belegt sind wie die biblischen Schriften. Und trotzdem tun wir uns ganz, ganz schwer, uns denen immer wieder zu stellen. Ich gehe davon aus, was ich in der Bibel lese, das ist passiert. Jesus hat gelebt. Und das ist etwas, was heute gar viele Menschen nicht mehr abstreiten. Es hat mal in einem russischen Lexikon, in einem kommunistischen Äußerung gegeben, dass Jesus eine mystische Gestalt sei, die nie gelebt hat. Das ist ein Lexikon, das heute nicht mehr hat. Praktisch alle Menschen anerkennen, dass Jesus gelebt hat. Aber die Frage ist, viele Menschen sagen, Jesus war einfach ein guter Mensch gewesen. Eine herausragende Persönlichkeit. Und wenn wir in der Bibel nachlesen, in den Evangelien, merken wir, Jesus hat menschliche Züge gehabt, wie du und ich. Wir lesen, dass er müde war, dass er hungrig war, dass er Durst hatte und so weiter. Oder wir lesen, dass er Gefühl und Emotionen hatte. Er ist verrückt worden. Er hat mal in einer Aktion den ganzen Tempel ausgeräumt. In einem riesen Verrückten. Jesus war aber auch sehr lieb und sehr sanftmütig. Er war auch traurig. Und Jesus hat so viel müssen brüllen über Situationen und Menschen, weil es ihn erbarmt hat. Er hat manchmal gesagt, ihr seid wie ein Volk, wie Schafe, die keine Hirte haben. Ihr irrt irgendwo das rum und wisst nicht, was unten und oben ist. Er hat auch menschliche Erfahrungen gemacht, wie du und ich. Jesus ist versucht worden. Er hat ganz schwierige Situationen müssen durchstehen. Jesus war Vorsprung aus Handwerker gewesen. Er hat daheim müssen lernen folgen. Er ist in einem Ablösungsprozess gestanden zu seiner Mutter und so weiter und so weiter. Dass Jesus Mensch war, das lesen wir in einer ganzen Fülle. Und da haben wir auch nicht so Mühe. Aber die Frage ist, ist der Jesus mehr als ein Mensch gewesen? Und da wollen wir ein paar Sachen anschauen. Jesus hat ein paar ganz spannende Aussagen über sich selber, über seine Person gemacht. Er hat immer wieder gesagt, ich bin. Zum Beispiel, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Hättest du das schon mal gewagt zu sagen von dir? Ich nicht. Das ist ein unerhörter Anspruch, wo Jesus da steht. Und die grossen Psychologen, die haben gesagt, jeder Mensch hat tief in sich eine Sehnsucht. Der Freud hat gesagt, der Mensch, der hungert nach Liebe. Der Jung hat gesagt, der Mensch, der hungert nach Gerechtigkeit. Und der Adler schließlich, der Mensch, der hungert nach Anerkennung. Dass ich geliebt, wertgeschätzt und geachtet bin. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Wer eine Beziehung zu Gott, dem Vater im Himmel möchte haben, wo die Sehnsucht in dir gelegt hat, der soll zu mir, Jesus, kommen. Ich weise ihm den Weg. Und Jesus hat gesagt, wenn du so im Feisteren vom Leben umher irrst und nicht recht weisst, wie es weitergeht, sagt Jesus von sich, ich bin das Licht auf deinem Weg. Folge mir nachher. Und Menschen, die verzweifelt sind, weil sie einen Todesfall erlebt haben, wo sie nicht drüber wegkommen, weil der liebste Mensch vielleicht weggestorben ist, schaut Jesus an und sagt, es ist nicht fertig mit dem Tod. Ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben. Wer zu mir kommt, der wird ewig leben. Auch wenn er stirbt. Wahnsinnige Aussagen, die Jesus über sich selber macht. Oder die so belastet und bedrückt sind und der Rucksack vom Leben so wahnsinnig schwer drückt, wo Jesus sagt, kommt alle zu mir, wo ihr so schwer beladen seid. Ich will euch Ruhe und Frieden geben. Ich will euch Erfrischung geben. Erquickung, sagt es da die Bibel. Und er geht noch einen Schritt weiter und sagt, wer mich, Jesus, aufnimmt, dann nimmt der Vater im Himmel auf. Wenn ihr also wollt sehen, wie Gott im Himmel ist, dann schaut mich, Jesus Christus, an. Das ist die einzige Möglichkeit, die Gott uns schenkt, zu sehen, wie Gott ist. Er sagt, wer mich gesehen hat, hat Gott gesehen. Durch das, was Jesus gelehrt hat, was er selber von sich gesagt hat, kann es keinen Zweifel geben, dass Jesus selber sich nicht für einen Menschen gehalten hat, der gewusst hat, dass die ganze Identität von Gott, Gott selber, in ihm gelebt hat. Jesus hat auch indirekte Ansprüche gehabt. Jesus hat die damaligen Leute halb verrückt gemacht, indem er behauptet hat, den Menschen die Sünden zu vergeben. Da sind die damaligen Kirchenführer fast irre gegangen an ihm. Dass er jemandem hat können sagen, dir ist deine Schuld vergeben. Und das hat er nicht in erster Linie den frommen Leuten gesagt, sondern das hat er den kaputten Leuten gesagt. Er hat es denen gesagt, die in Sucht innen waren. Er hat es denen gesagt, die in Schuld innen waren. Er hat es denen gesagt, die ein kaputtes Leben hatten. Dir ist vergeben. Er hat auch direkte Ansprüche gehabt, dass er Gottes Sohn ist. Es war so eine Frage schon zur damaligen Zeit immer gewesen. Wer ist denn Jesus? Und eines Tages hat Jesus seiner Jünger selber gefragt, jetzt sagt mir mal, was denken die Leute ringsherum von mir? Und da lesen wir, ich lese in Matthäus 16, als Jesus in die Gegend der Stadt Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Die Jünger gaben zur Antwort, die einen halten dich für den wiederauferstandenen Täufer Johannes, andere halten dich für den wiedergekommenen Elia und wieder andere meinen, du seist Jeremia oder sonst einer von den alten Propheten. Also einer von denen, wo man von liest im Alten Testament. Und ihr, wollte Jesus wissen, für wen haltet ihr mich? Da sagte Simon Petrus, du bist Christus, der versprochene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Und wenn Jesus nicht wär gsi, hat er gesagt, hör auf, du Stürmi, das darfst du nicht sagen. Das hast du doch nicht, das ist Gotteslästerung. Jesus reagiert aber nicht so. Er sagt Simon, darauf sagte Jesus zu ihm, du darfst dich freuen, Simon, Sohn von Johannes, denn diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst. Mein Vater im Himmel hat sie dir gegeben. Gott selber hat dich erkennen, dass ich der versprochene Messias bin, sagt Jesus dem Petrus. Und Gott selber lässt auch uns, dir und mir, die Erkenntnis schenken. Es gibt ja noch so eine andere Begebenheit. Ich bin so dankbar, dass ich vorkomme da in dieser Bibel. Es gibt den Thomas. Und der hat so nicht können glauben, dass Jesus auferstanden ist. Der hat nur geglaubt, was er sieht. Und die Jünger haben gesagt, Jesus ist auferstanden. Er war bei uns. Und der Thomas sagt, spinnet, ein bisschen durchgefallen, war ein bisschen strenge Zeit. Kann nicht sein. Ich wollte ihn mit den eigenen Augen sehen. Ich wollte ihm die Hand in die Wundmaul hineinlegen. Und plötzlich steht Jesus vor ihm und sagt, Thomas, nimm deine Hand und heb sie mir in die Wunde. Und wie Jesus das sagt, macht der Thomas ein Bekenntnis. Und er sagt, mein Herr und mein Gott. Er hat in dem Moment, wo Jesus ihm da begegnet ist, gewusst, in tiefstem Herz, Jesus ist der Sohn von Gott. Er ist auferstanden, leibhaftig. Und Jesus sagt dem Thomas etwas ganz Spannendes. Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich die, die mich nicht sehen und doch glauben. Hey, wir dürfen uns freuen, wenn wir Jesus erkennen im Glauben. Und ich bin überzeugt, er schenkt so, dass wir ihm näher auch begegnen. Ja, wenn wir da sitzen, so hören, dann müssen wir uns irgendwo der Konsequenz stellen, wo die Aussagen haben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wenn Jesus beansprucht, der Sohn von Gott zu sein, dann gibt es so drei Möglichkeiten. Die eine ist, dass Jesus hoch pokert hat, dass er es nicht ist gsi, aber so da hat und hat, wie wenn er es wäre. Und dann wäre er ein ganz brutaler Hochstapler und ein Betrüger. Die zweite Möglichkeit ist, dass der Anspruch falsch war, dass er gar nicht Gottes Sohn war. Und dann hat man ihn in die Klinik tun. Es gibt Menschen heute, die Anspruch erheben, sie seien Gottes Sohn. Und denen sagen wir, sie seien nicht ganz gut im Kopf. Und gehen mit in die Klinik. Oder er ist Gottes Sohn. Und der hat das plötzlich ganz fest Konsequenzen auf unser Leben. Der C.S. Lewis, der ist englischer Schriftsteller und gelehrt, der hat es mal so formuliert: Wer Mensch ist und so etwas behauptet, der ist kein großer moralischer Lehrer. Er ist entweder ein Irrer und steht auf der gleichen Stufe mit jemandem, der sich für ein gekochtes Ei hält, oder er ist der Teufel selbst. Man muss sich entscheiden, entweder war und ist dieser Mann Gottes Sohn, oder er war verrückt oder noch etwas Schlimmeres. Aber lassen wir uns nicht auf diesen altväterlichen Unsinn ein, er sei ein großer Lehrer der Menschheit. Diese Möglichkeit hat er uns verwehrt, und zwar mit Absicht. Und wir dürfen uns entscheiden, ist Jesus Gottes Sohn oder nicht? Wir können mal schauen, was gibt es denn für Belege von seinem Anspruch? Das ist seine Lehre. Ich nehme ein Beispiel raus. Jesus hat ja ganz viel gelehrt, hat immer gesagt, mit dem Reich von Gott ist es wie. Und hat er eine Geschichte erzählt und hat veranschaulicht, wie das mit dem Himmelreich ist. Er hat aber auch gelehrt und hat uns zum Beispiel Bergpredigt gegeben. Und Bergpredigt, so vieles da drinnen, ist heute immer noch, 2000 Jahre später, in den Grundlagen unserer Gesetzgebung verankert. Und wenn wir uns nicht mehr dran halten, erleben wir das Lumpengescheiss, wie wir es zurzeit in der Politik haben. Wenn wir plötzlich einander nicht mehr höher achten. Wenn wir einander nicht mehr vertrauen können. Und so weiter. Sachen, die Jesus in der Bergpredigt uns schon gegeben hat. Abgesehen davon, Bergpredigt können wir so aus uns raus nicht einfach halten. Wer es probiert hat und es ihm gelungen ist, soll sich nachher melden. Aber Jesus möchte es schenken in uns. Seiner Werk, seiner Wunder, seiner Heiligung, Heiligungen. Es gibt Leute, die sagen immer wieder, Christ sein ist langweilig. Dann würde ich sagen, leset um Himmels Willen mal die Evangelien. Was hat Jesus zum Beispiel als erstes gemacht? Er ist in eine Hochzeit gegangen und da ist nach einem riesengroßen Fest der Wein ausgegangen. Und er hat Wasser in Wein verwandelt. Jesus ist nicht ein Spielverderber. Jesus möchte mit uns mitten im Leben innen stehen. Jesus hat Gewalt gehabt über die Elemente. Wir lesen, dass der Sturm ihm hat müssen gehorchen. Der Realsturm auf dem See Genezareth. Aber im Namen Jesu muss ihm und seiner Macht auch deiner Lebensstürme gehorchen. Und er ist Herr darüber. Und dort, wo er spricht, dort wird etwas ganz und neu und gesund. Er hat Menschen geheilt. Blinde, Lahme, Verkrüppelte, Abhängige, bis hin zu Toten hat er wieder auferweckt. Sachen, die gestorben sind, wieder zu neuem Leben erweckt. Und er hat Menschen unendlich gern gehabt. Und zwar die Menschen, die vor Gesellschaft ausgestossen sind, die besonderbar. Die Alkoholiker. Die Tablettenabhängigen, ich weiss nicht, ob es denn das schon gegeben hat. Die mit psychischen Problemen. Die Prostituierten. Die von Kindsbeinen verstossen waren. Hat Jesus angeschaut und gesagt, ich habe dich gern. Folg mir nachher. Vertrau mir. Jesus hat sich auch ans Kreuz nageln. Er hat doch in seiner Macht problemlos können sagen, mache ich nicht. Und die Leute haben ihm sogar gesagt, steig doch wieder ab, wenn du Messias bist, du kannst es ja. Und Jesus erleidet den Kreuzestod und schreit, Vater, vergib denen da unten, weil sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen all das, was sie so krumm machen. Für das lasse ich mich da oben umbringen. Wir werden das nächste Mal noch ein bisschen mehr hören, was mit dem Kreuz auf sich hat. Der Charakter von Jesus hat göttliche Züge gehabt. Selbst seine Kritiker zu seiner damaligen Zeit mussten bekennen, dieser Mann ist ohne Sünde. Hast du den schon mal gefunden in deiner Umgebung? Ich nicht. Von Jesus ist das gesagt worden. Er hat eine Selbstlosigkeit gelebt, ohne in Selbstmitleid zu verfallen. Er hat Demut gelebt, ohne ein Schwächling zu sein. Er hat Freude ausgestrahlt, ohne dass das auf Kosten von anderen gegangen ist. Er war freundlich, ohne allen nach dem Wort zu reden. Er hat ganz hart können die Wahrheit sagen. Und Jesus hat ganz viele Prophetien vom Alten Testament erfüllt. Das Alte Testament ist der Teil von der Bibel, der vor der Zeit, bevor Jesus gelebt hat, aufgeschrieben ist worden. Und es gibt über 300 Stellen vom ersten Buch Mose bis zum Maleachi, wo immer wieder etwas über das Leben von Jesus prophezeit ist worden. Und Jesus hat in seiner Person die Prophezeiungen erfüllt. 29 allein am Tag, wo er gestorben ist. Könnt ihr alles nachlesen im Alten Testament. Jetzt könnte man ja sagen, ja, der war ja so gescheit. Der hat einfach das Alte Testament sehr gut gekannt. Er hat ja das Judentum gelehrt als Junge. Also hat er sein Leben danach ausgerichtet. Also spätestens beim Geburtsort ist es ein bisschen schwierig, das zu bestimmen. Das hat er erst nachher gelesen, dass das über ihn vorausgesagt ist worden. Und so weiter. Das wäre ein bisschen schwierig. Jesus hat auch den Tod besiegt. Und das ist das, was wir ja menschlich wie nicht mehr fassen können. Dass Jesus auferstanden ist. Weil da plötzlich Gottes Macht in einer Art und Weise hineinkommt, wie es eben unser Kleinverstand, meiner ist ziemlich klein, übersteigt. Das können wir wie nicht mehr fassen. Und seit 2000 Jahren reiben wir uns fast auf. Wie ist denn das mit dieser Auferstehung gewesen? Und was gibt's denn da für Beweise? Wir lesen, dass das Grab leer war am Ostermorgen. Und so in regelmässigen Abständen können wir um die Ostern herum immer wieder grosse Berichte in Zeitungen lesen, dass Jesus gar nicht gestorben sei und darum aus dem Grab hat können abholen. Das gibt immer schön grosse Auflagen. Wenn wir aber die Fakten genau anschauen, merken wir, das verhält es nicht. Es war eine grauenhafte Marterqual, die Kreuzigung. Das hören wir das nächste Mal. Die Römer haben die sogar später abgeschafft, weil sie selber gefunden haben, dass die Methode zu grausam ist. Und Jesus ist am Kreuz gestorben und der Johannes liefert uns zum Beispiel einen Beweis, ohne dass er das gewusst hat. Er schreibt, dass ein Soldat Jesus die Lanze in die Seite gestochen hat und Wasser und Blut rausgeronnen ist. Und alle die, die medizinische Ahnung haben, wenn ein Mensch stirbt, trennt sich das Blut in Wasser und Serum, glaube ich, sagt man anderen, stimmt das? Auf jeden Fall scheidet sich. Und der Johannes beschreibt uns das schon, dass das bei Jesus aus der Seite rausgekommen ist. Also, wer hat das nicht so? Dann kann man sagen, ja, die Jünger, die haben den Leichnam einfach gestohlen, haben den lassen verschwinden. Ist für mich nicht so eine haltbare Methode, weil die Jünger, die sind völlig zerstört gewesen. Die haben die Welt nicht mehr verstanden, dass Jesus am Kreuz ist umgebracht worden. Und zum Teil haben sie ihn sogar verleugnet und sind davon gelaufen. Und ich würde keinen Leichnam auf die Seite schaffen, wenn ich damit rechnen müsste, dass ich selber nachher den Tod möglicherweise erleiden müsste. Und die dritte Methode, die ist gar nicht haltbar, dass man sagt, die Behörden haben den Leichnam verschwinden lassen. Dann wäre es ja das Licht gewesen, wo das Gerücht aufgekommen ist, dass Jesus auferstanden ist, dass man können sagen, das hätte ich fast einen Namen gesagt, hier ist das Dokument, ich zeige es. Und der Welt beweisen, dass Jesus eben da ist. Aber der Leichnam war nicht mehr da gewesen, weil er eben auferstanden ist. Er ist den Jüngern erschienen. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern wir lesen, dass 500 Menschen mit Jesus als auferstandenen Herr Erscheinung hatten. Und zwar nicht nur mit seinem Geist. Wir können nachlesen, dass Jesus im See Genezareth Fische gebraten hat für die Jünger. Soll das ein Geist mal machen? Er ist wahrhaftig, leibhaftig auferstanden. Er hat mit ihnen gegessen. Könnt ihr alles nachlesen, immer am Schluss der Evangelien. Die unmittelbaren Auswirkungen auf das, dass Jesus so verstanden ist, ist für mich wie der grösste Tatbeweis. Mir reicht das Letzte, was ich jetzt sage. Dass Jesus so verstanden ist, das hat dramatische Auswirkungen auf die Weltgeschichte. Stellt euch vor, das waren 12 Männer. Fischer, Zöllner, Zeloten, also so ein bisschen Aufständische, ganz einfache Berufsleute. Und die 12 tragen eine Botschaft raus und erzählen, Jesus ist auferstanden. Und noch in der gleichen Generation ist die Botschaft bis nach Italien und Spanien gekommen. Und 3 Jahrhunderte später ist aus diesen 12 Mandeln heraus eine Staatsreligion geworden. Wo ein Kaiser sagt, das, was die erzählt haben, möchten wir, dass alle Menschen daran glauben. Mit dieser Staatsreligion haben wir so viel Probleme gemacht. Aber es zeigt etwas von dieser gewaltigen Sprengkraft, die das hatte. Und so viele Menschen können seither bezeugen, Jesus lebt. Und zwar nicht irgendeine vergangene Zeit. Wenn er auferstanden ist, lebt er heute. Ich selber werde ab und zu gefragt, wie willst du wissen, dass Jesus lebt? Und wenn du mich heute Abend fragst, gebe ich dir eine ganz einfache Antwort. Ich habe heute schon eine halbe Stunde mit ihm geredet. Und wenn du eine Beziehung fährst, anfangen mit dem auferstandenen Herr, dann ist das für dich real überprüfbar. Aber es nützt dir nichts, wenn ich das lebe. Oder wenn das der Hans-Jakob lebt. Wenn es nicht du anfängst leben in deinem Leben und die Beziehung aufnimmst. Und ich wünsche mir ganz fest, dass der Kurs dazu dient, dass jeder in seinem Tempo dem Jesus darf begegnen und wir eine Beziehung aufbauen mit ihm. Und so möchte ich jetzt auch noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du auf dieser Erde gelebt hast, dass wir in dir haben dürfen sehen, wer Gott, der Vater ist. Ich danke dir, dass du gestorben und auferstanden bist und auch heute lebst. Und mit jedem von uns möchtest du eine Beziehung haben. Im Namen Jesu. Amen. Wir möchten euch ab und zu nach dem Referat irgendetwas einfach zur Vertiefung noch vorstellen. Und ich möchte das heute machen, nicht mit einem Buch, sondern mit einem DVD oder Video. Da hier habe ich jetzt ein Video, aber es gibt auch ein DVD. Das Leben von Jesus, das verfilmt wurde, das ist manchmal gemacht worden. Das Besondere an diesem Film ist, dass das Lukas-Evangelium, also eins von den Evangelien in der Bibel, als Grundlage ist genommen worden, als Drehbuch. Und wer das Leben von Jesus bildlich lernen kennen, der könnt es auch im Evangelium nachlesen, dann könntet ihr so ein Video oder DVD euch besorgen. Ich habe leider nicht von allem da. Es gibt es entweder auf Video oder es gibt es auf DVD. Und auf DVD wie auf Video auf ganz vielen verschiedenen Sprachen. Man kann das auch verschenken, darum heisst dort Westeuropa. Das ist ein bisschen teurer und ist dafür in 8 Sprachen. Und es gibt es gleich auch für Kinder. Und dort heisst dann der DVD Aufregung um Jesus. Wie jemand Interesse hat, könnt ihr euch jetzt in der Pause da hinten einschreiben. Und dann bestelle ich das und hoffe, dass das nächste Montag schon da ist.